kitchen.
Bonjour, coucou, salut. Tu entendais Le Fil Sauvage et c'est un nouvel épisode de notre podcast. Je suis Constance et ma merveilleuse collègue s'appelle Jessie.
Allô.
Für alle Nicht-FranzösInnen. Guten Tag, hi und hallo. Ihr hört die wilden Mädchen und dies ist eine neue Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Constanze und meine wundervolle Kollegin heißt Jessie.
Hallo.
Ich dachte, ich packe mal mein eingerostetes Französisch mit Google Translate aus.
Wunderbar. Ich fand's ganz großartig. Ich hätte das auch mit Google Translate nicht so hinbekommen.
Dankeschön. Ja, und damit herzlich willkommen
zu einer neuen Folge, wilde Mädchen. Heute besprechen wir den Song Parlez-vous Laterne. Und wie ihr ja wisst, besprechen wir in jeder Folge einen Song von Laternen Joe.
In jeder Folge?
In jeder Folge, ja. Natürlich. Mhm. Und heute besprechen wir einen Song von Jalousie Laterne, wie ich zu sagen pflegte. Bis ich heute zum ersten Mal diesen Namen geschrieben und dann realisiert habe, dass ich das schon immer falsch ausgesprochen habe.
Ich finde Jalousie Laterne fantastisch. Können wir das so beibehalten?
Es ist nicht Jalousie Laterne, wie mein Kopf, warum auch immer, das zusammengepuzzelt hat, sondern es ist Jealousy Laterne. Mhm.
So wie die Eifersucht.
Ja, ich frage mich, ob sich da jemand selber diesen Namen gegeben hat oder ihm dieser Name gegeben wurde.
Ja, meistens kriegt man Namen von Eltern vielleicht.
Ja, wenn eine Laterne und eine Jalousie sich paaren, dann kommt dabei eine Jalousie-Laterne raus.
Dann ist es teilweise hell.
Licht an, aber keiner zu Hause. Mhm.
Dann lass uns doch mal die Hard Facts beleuchten.
Ja, das machen wir. Parlez-vous Laterne. Musik und Text ist von Jalousie Laterne, aka Farin Urlaub.
Oder Jealousy Laterne.
Oder Jealousy Laterne. Ich glaube, das ist ein Mythos. Erschienen ist der Song auf Laternenjosh 2018. That's it. Das ist das Album. Es ist kein offiziell erschienenes Album. Und ich war auch ein bisschen irritiert, dass es erst 2018 erschienen ist.
Ja.
Aber alle Quellen, die ich jetzt zur Verfügung hatte, da stand das tatsächlich so. Mhm. Und ich habe die Platte selber nicht, ich kann halt nicht nachgucken.
Ja.
Und die Seite ist down. Also ja. www.laternen-joe.de gibt es nicht mehr.
Warum?
Bei der letzten Folge, als wir einen Song von Laternen Joe besprochen haben, nämlich letztes Jahr um die Zeit, da gab es diese Internetseite noch. Und auch der Verweis von der Bademeister-Seite führt nur auf eine schwarze Seite. Also es ist nichts mehr abrufbar.
Ja, das ist irgendwie komisch.
Ja, da wurde wohl gewerkelt und gemacht und getan. Keine Ahnung.
Gelöscht.
Deswegen kann ich euch heute nur Infos geben, die ich so halb rausgefunden habe, dass Laternenjosh 2018 rausgekommen ist. Das ist auf Discogs so hinterlegt und ich würde mal denken, dass es eigentlich immer eine ganz gute Quelle ist. Deswegen denke ich auch, dass das soweit okay ist. Auf der Laternenjosh ist Parlez-vous Laterne Track Nummer 8 und sitzt hinter Hymne wider Willen und ist damit der letzte Track. Übrigens ist auf dieser Platte alles auf Seite A und es gibt keine Seite B. Die ist nämlich komplett leer.
Kannst dir einfach 20 Minuten Stille anhören.
Ne?
Ja, so auch schön. Endlich mal Ruhe.
Der Song Parlez-vous Laterne ist 2 Minuten und 24 Sekunden lang und erschien über das Label Gwens wunderbare Welt des Shell-Lacks, aka Hot Action Records. Der Song war keine Single und keine Maxi-Auskopplung, hat kein eigenes Video, ist auf keinem Sampler erschienen. Wurde der Song live gespielt? Ja. Das Live-Debüt hatte Parlez-vous Laterne am 18. 20.04.2011 im Ballhaus Neue Welt in Zwickau auf der Small World Tour 2011 und wurde außerdem noch gespielt einmal auf der Das Ende ist noch nicht vorbei Tour 2012. Insgesamt wurde der Song 9-mal circa live gespielt und landet damit auf Platz 213 der Live-Charts und den teilt sich Parlez-vous Laterne mit Die Einsamkeit des Würstchens, Dobli, In den See mit einem Gewicht an den Füßen, Kein Problem als Cover von Rotzkotz, Kerngeschäft Bob und Wegen dir. Haben wir den Song live gesehen?
Nö.
Nein. Einziger kleiner Trivia-Punkt, den ich noch irgendwie so rausfinden konnte, war, dass das halt der erste Song im Set war und damit der Opener auf der Small World Tour. Und das war's.
Okay, ja. Ich bin jetzt nicht wirklich traurig darüber, dass ich den nie live gehört habe. Ich empfinde da keine Jealousy.
Ich habe Jalousiegefühle.
Aber nur so halboffene. Ja, ich glaube, ich habe mit diesen ganzen Laternen-Joe-Liedern auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, warm zu werden, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so mein Favorit.
Ja, ich finde es auch okay. Also,
ja.
Was mich irritiert hat, ich habe mir den Song ja noch ein paar Mal angehört und irgendwie die Stimme klingt ja sehr verzerrt und ich hatte das ganz anders im Ohr. Ich hatte das mit Farins normaler Stimme im Ohr. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe. Ich bin dann heute fast wahnsinnig geworden, als ich die Version gehört habe, in der das Farin ganz normal singt.
Wild.
Gibt's diese Version? Ist das schon wieder ein Fiebertraum? Was ist passiert?
Gibt es irgendeinen videografierten Live-Mitschnitt quasi? Dass man das auf YouTube irgendwo?
Nee, ich habe in Erinnerung, dass das schon eine Studio-Version war. Ja, keine Ahnung. Wer weiß, was da in meinem Gehirn schon wieder irgendwo falsch abgebogen ist und deswegen komisch abgespeichert.
Ja.
Das ist wie mit diesem Songtitel von Herbert Grönemeyer, den es dann doch nicht gab. Da muss ich mal noch kurz aufklären. Die liebe Siggi hat mir dann noch was zugeschickt und zwar gibt's einen Song, der wohl ursprünglich Ich habe Udo Lindenberg die Beine amputiert hieß und nicht Ich habe Herbert Grönemeyer die Beine amputiert. Naja, okay, da habe ich wohl ein bisschen was zusammengemixt. Vielleicht ist es auch bei dem Song mit meiner Erinnerung so, dass es davon eine in Anführungsstrichen normale Studioversion gibt. Naja, aber ihr wisst ja, wer mir helfen kann, dieses Wirrwarr zu entwirren, der solle mir gerne Sachen schicken und in unsere DMs sliden auf Instagram. Da heißen wir auch einfach nur Wilde Mädchen. Und bevor wir jetzt in den Text starten, vielleicht noch die kleine Erinnerung. Wenn ihr ganz viel Freude daran habt, unsere Folgen zu hören, dann abonniert uns doch und dann lasst uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn ihr keine Freude daran habt, dann macht das doch trotzdem einfach. Und folgt uns gerne auf Instagram. Da ist momentan zwar ein bisschen Ebbe.
Ja.
Nur ja. Aber trotzdem wäre das schön, wenn wir euch da sehen. Und ihr könnt uns jederzeit schreiben und Kommentare verfassen. Auch bei YouTube natürlich gerne. Und ich würde sagen, damit gucken wir dann vielleicht gleich mal in den Text.
Ja, ich würde noch einwerfen, dass Instagram sich trotzdem lohnt, weil natürlich kommt zu den Folgen immer was. Und dann ab und zu teilen wir auch Dinge in Stories und so. Gerade ein bisschen weniger als sonst, aber naja, the hustle is real.
Ja, ich habe auch noch gar nicht gesagt, wie ich den Song finde.
Stimmt.
Komm damit klar.
Okay, also dann kommen wir jetzt mit dem Text klar.
Mich hat natürlich die Stimme jetzt so ein bisschen genervt, weil mein Ohr war jetzt auf die normale Farin-Urlaub-Stimme eingestellt in meinen Gedanken. Und dann hörte sich das so verzerrt an und das fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich finde schon, dass gerade die Einsteiger in die Strophen sehr Ohrwurm-Material sind. Also Laternen, ich finde, es gibt schlimmere Songs von dieser Band, um ehrlich zu sein.
Definitiv. Vielleicht war Jealousy Laterne ja auch ein bisschen jealous, dass sie immer mit Farin Urlaub verwechselt wird und wollte ein bisschen Spice reinbringen und deswegen der Stimmverzerrer.
Und dann wurde aus Jealousy Laterne Jalousie Laterne. Dann gucken wir jetzt in den Text.
Yes. Das Lied geht direkt rein. Es gibt kein Intro. Nichts. Null.
Ja. Ja. Strophe 1.
Wir sind Laternen, Joe. Wir machen euch gerne froh. Im Kampf gegen die Schlechten sind wir die Gerechten. Und zwar in Stereo. In Stereo.
Ja, bis dahin hören wir den Gesang und einfach nur Gitarre.
Mhm.
Und nach der ersten Strophe gibt es dann so einen kleinen Break und der Rest der Instrumente setzt auch ein und das Ganze geht über in Strophe 2. Laternen Joe, wie stehen denn die Sterne so? Den Kampf gegen das Böse führen wir mit Getöse und mit Gitarren sowieso. Refrain 1.
Und du fragst, hey, ist es tatsächlich schon 12:15? Und ich sag, ja, es ist tatsächlich schon 12:15. Ich kann das nicht singen.
Und ich sag, nein, es ist tatsächlich schon 11:45. Nach dem Refrain geht's über in Strophe 3. Laternen, Joe. Wir wirken aus der Ferne, wow. Wir kommen, um zu rocken, also schüttelt eure Locken zu der Musik im Radio. Und in Strophe 3 setzen dann auch ganz, ganz viele Chöre nacheinander ein, die Farin eingesungen hat. Die sind auch sehr deutlich zu hören, dass er das ist. Die sind auch nicht verzerrt.
Mhm.
Also im Refrain gibt es auch schon Chöre, nämlich nach jeder Zeile so Und in Strophe 3 ist es eher Genau, und dann kommt ein Interlude mit einem Gitarrensolo und da werden auch die Chöre etwas lauter und dann geht es über in Refrain 2.
Und du sagst, hey, ich hab gerade eine Epiphanie. Und ich sag, schön, aber was ist eine Epiphanie?
Und es folgt zum Abschluss die Strophe 4. Laternen, Joe, dann ganz leise im Hintergrund, bring dein Licht ins Dunkel. Laternen, Joe, bring dein Licht ins Dunkel. Und dann ganz normal weiter, lass uns den Weg gemeinsam gehen. Was wäre die Welt ohne Risiko? Von Gütersloh bis Mexiko. Wir singen die Worte, die euch wärmen. Wir sind Laternen, Joe.
Hättet ihr jemals gedacht, dass Gütersloh und Mexiko aufeinander gereimt werden? Ich nicht.
Ich nenne diesen Moment überraschend.
Um nicht zu sagen, eine Epiphanie. Na, nicht ganz. Das haut nicht ganz hin.
Ja, nee, das stimmt. Das stimmt.
Aber fast.
Ich sag schön, aber was ist eine Epiphanie?
Was ist denn eine Epiphanie? Du hast doch bestimmt was vorbereitet.
Na klar. Also, eine Epiphanie ist entweder eine plötzliche und überraschende Erkenntnis, ein sogenanntes Aha-Erlebnis. Ja, ja, ja. Oder die Erscheinung einer Gottheit unter Menschen. Und das wird zum Beispiel am 6. Januar gefeiert, vor allem von Protestanten. Oder, wie wir in Deutschland sagen würden, Heilige Drei Könige.
Ah, okay.
Weil das ist ja quasi, ne, da haben ja die drei sich Jesus angeguckt und gedacht, ja, Mensch, hier, Gottheit.
Der braucht Myrrhe.
Wunderbar, da ist er, der Lümmel.
Der Auserwählte. Oh, ich muss so an diese Fanfiction-Folge denken gerade, wo so Twilight und die Bibel gekreuzt
wurden. Oh Gott.
Das war schön. Also, was denn?
Die Fanfiction-Folge ist Folge, oh, das ist Rock Rendezvous, Folge 48, würde ich mal in den Raum schmeißen.
39, warst nah dran.
Naja, fast. Also Folge 39, Rock Rendezvous, gönnt euch.
Die ist interessant. Man hat viele Epiphanien.
Ja, in beiden Bedeutungen.
Ja, ich habe auch gelesen, dass Epiphanie so die Beschreibung eines Geistesblitzes irgendwie bezeichnen kann. Dass man
ja,
so,
das ist, glaube genau, ich, auch die so ein Erkenntnis. Bisschen Aha-Effekt.
Ja,
ja, genau. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Text sagen soll.
Wir sind die mit den vielen Worten. Im Kampf gegen die Schlechten sind wir die Gerechten.
Ja, also sie machen halt Musik und die kann man hören und sich gut fühlen.
Dabei hat man manchmal einen Aha-Moment.
Oder auch nicht.
Ja, beides, glaube ich, völlig in Ordnung.
Genau, weil sie bringen ja das Licht ins Dunkel. Und ja, ihre Worte sollen uns wärmen. Ja, das ist halt alles so zusammengeschriebener Nonsens.
Ja, und dann auch so mit Buzzwords, also im Kampf gegen die Schlechten sind wir die Gerechten und im Kampf gegen das Böse führen wir mit Getöse. Okay, ja, wir haben ein bisschen das Ego gepusht.
Ich habe auch kurz gedacht, ob diese Epiphanie, ob sie sich damit auch selber meinen, also als Selbstreferenz, dass sie sich selbst als Gottheit sehen.
Mhm.
Oder zumindest in dem Fall die singende Person, also Farin. Ich gehe mir davon aus, dass hinter dieser verzerrten Stimme Farin ist, weil Musik und Text ist ja von ihm.
Ja.
Also ne, so dieses, ich habe gerade eine Epiphanie, so ich realisiere gerade, ich bin ein Gott. Ich meine, das ist ja so ein Gedankengang oder auch Schema, was ja immer wieder vorkommt bei dieser Band. Ja, und ich glaube, das ist noch so das Philosophischste, was ich aus diesem Text ziehen kann. Ansonsten ist es halt 3/4 12er. Ich weiß auch nicht, was dieser Refrain überhaupt in diesem Song. Also irgendwie der Rest ist für mich ja schon so ein bisschen, also gehört schon irgendwie zusammen, aber das mit diesem 11:45, das ist so random da drin, ne?
Ja, vielleicht referenziert das so ein bisschen so diese Konzertatmosphäre, dass man schon so lange da ist, dass es einfach schon 11:45 oder 11:45 ist. Es ist auf einmal schon so spät quasi.
Okay, was ein bisschen die Ironie ist, weil als sie auf dieser Small World Tour waren, als Laternendraw, haben sie vorher beschlossen, dass sie einfach irgendwie in kleineren Locations spielen wollen und sie wollen halt nicht so ein aufgeblasenes Set von 3 Stunden und sie wollen auch nicht viel labern, sondern sie wollen halt Songs spielen, also sie wollen eine Band sein, die halt Musik spielt.
Es kann ja auch was anderes bedeuten.
Ja, aber ich finde den Gedankengang so witzig, dass du da drauf kommst und ich vorhin noch gelesen habe, dass sie, ich weiß gerade nicht, wie lange sie gespielt haben, aber es war halt viel weniger als sonst gewohnt und dass Leute so sauer waren, dass sie auch den Saal nicht verlassen haben und dass alle damit also sie haben auch keine Zugabe gespielt. Sie sind dann von der Bühne und dann ging das Licht im Saal an und dann haben die Leute schon versucht, so abzubauen und die Leute rauszukehren. Die Leute wollten nicht gehen. Die Leute sind teilweise irgendwie auf die Crew und die Leute mit verbalen Attacken losgegangen. Es sind Becher auf die Bühne geflogen und dann mussten Bela und Farin irgendwie noch mal rauskommen und sagen, nee, also da waren ja auch die Mikrofone schon weg und haben dann in den Saal gerufen, so, ne, das war's, ihr könnt gehen, keine Zugabe, so nichts. Und dann ist es im Internet total eskaliert in irgendwelchen Foren und Leute haben sich mega krass darüber beschwert, dass sie ja nur so kurz gespielt haben. Und jetzt sagst du, ja, die haben so lange gespielt, das ist schon 11:45. Nehmt das.
Das ist auch schon wieder so ein Verhalten. Oh, Leute, wirklich. Also es ist doch klar, dass die mit ihren eigenen Regeln brechen, wenn die so einen Quatsch machen.
Ja, und die hatten auch vorher schon gesagt, dass sie halt eben keine Hits spielen wollen. Ne? Kein Westerland, kein Zu spät, sondern wirklich ganz viele andere Songs, wie beispielsweise hatte Am Ende meines Körpers da irgendwie sein Debüt und No Future ohne neue Haarfrisur war es, glaube ich, auch was gespielt wurde und halt so Songs, die entweder noch gar nicht oder total selten gespielt wurden oder ganz lange nicht mehr. Und ich denke mir halt, hä, ist doch, also selbst wenn du irgendwie eine Stunde oder anderthalb einfach eine geile Setlist hast, wo ganz viele Songs dabei sind, wo du sonst vielleicht nicht die Möglichkeit hast, die live zu hören, dann nimm doch die Stunde oder anderthalb, die einfach Spaß gemacht hat.
Ja,
beschwer dich doch nicht, was ist das?
Was würde ich für Am Ende meines Körpers geben, ohne Scheiß, ne? Das live zu hören, das wäre für mich wie der Bullenstart-Moment in Berlin.
Mhm.
Einfach, damit hätte ich nie gerechnet und das wäre richtig geil. Da ist mir auch scheißegal, ob die nach anderthalb Stunden abhauen. Hä?
Ja, und ich finde, das ist ja auch deren gutes Recht. Also.
Voll. Selbst wenn sie jetzt sagen, in Zukunft, Leute, wir werden alt, wir machen nicht mehr 3 Stunden durch, das hat hier jetzt um 10 ist ins Bett geht Zeit. Na los, los.
Also Farin-Urlaub wie sonst auch.
Das ist doch voll fein. Ich glaube, wir können einfach glücklich sein, wenn sie weiter Musik machen, weil das müssten sie nicht. Und Spaß daran haben und auch Spaß an Konzerten haben. Und that's it.
Ja.
Ich finde diese Dreistigkeit, da irgendwie Ansprüche zu stellen. Ich find's dreist. Entschuldigung.
Die Erwartungshaltung.
Ja.
Also ja, es ist natürlich klar, irgendwann muss natürlich auch mal Schluss sein.
Mhm.
Ne? Jalousie runter, fertig, aus. Aber ich bin jetzt auch nicht böse, wenn sie sagen, ja, wir machen gerne noch Konzerte, aber halt dann eben nicht mehr 3 Stunden, sondern nur noch 2,5 oder 2 oder was weiß ich, keine Ahnung.
Mhm.
Bin ja auch voll fein mit.
Ja, also ich kann halt schon verstehen, dass das im ersten Moment halt irgendwie enttäuschend ist, weil dann so eine Gewohnheit weg ist und man was anderes erwartet hat. Aber das dann irgendwie so nach außen zu tragen und sich darüber aufzuregen und da so negativ drauf zu reagieren, statt es dann einfach hinzunehmen, würde mir im Leben nicht einfallen.
Ich war ja nicht dabei, also habe das ja nicht selber irgendwie verfolgt, was da so geschrieben wurde, aber in der Biografie war das beschrieben, als dass die Leute wirklich sehr empört waren. Sehr, sehr empört.
Well.
Ansonsten, ich habe zu dem Text auch nichts weiter zu sagen. Es reimt sich halt und es werden Dinge gesagt. Das, da
gesungen.
Ist jetzt auch keine krasse Message. Entschuldigung, gesungen. da ist jetzt auch keine krasse Message versteckt. Ja, mhm. Soll's ja auch, glaube ich, nicht. Also für diesen Gag dieses Albums und ne, als Laternen-Joe da irgendwie was rauszubringen und alle zu verwirren, ist das total fein. Da erwarte ich jetzt auch kein Wunderwerk an Lyrik.
Ja, es ist halt so ein witziges Konzeptalbum in so einem alter Ego und das war's halt.
Ja, ist ja auch voll fein.
Ja, ich werde trotzdem nicht so warm damit. Aber das ist okay.
Da, auch das ist voll fein.
Ja.
Na gut, was hast du denn für uns heute noch vorbereitet und mitgebracht?
Kein Französischunterricht. Übrigens, apropos Französisch, bevor ich das jetzt noch vergesse, ich habe vorhin noch mal im Wörterbuch des Vertrauens Google Translate nachgeschlagen, was denn Laterne auf Französisch heißt.
Und?
Lanterne.
Wow.
Wir klären heute auch nicht, ob wir Laterne sprechen.
Na, wir sprechen offensichtlich nicht Laterne.
Nee, aber wir haben heute eine Epiphanie von Gütersloh bis Mexiko. Und weil Epiphanie ein Aha-Moment oder ein Geistesblitz beschreibt, wie wir ja schon festgestellt haben, dachte ich, wir tauchen einmal in die feministische Perspektive dieser Geistesblitze ein. Wenn es um Innovationen, Erkenntnisse und Erfindungen geht, werden Frauen oft nicht gesehen. Dabei erfinden und entdecken Frauen unglaublich viel. Programmiersprachen, Scheibenwischer, Solarheizsysteme, Monopoly, Schwangerschaftsschnelltests, Geschirrspüler, GPS, Sicherheitssysteme, Kaffeefilter, das WLAN, die Entdeckung von Elementen, der DNA und Neutronensternen und die evolutionäre Verbindung von Affen und Menschen. Ich könnte noch richtig viel mehr aufzählen, aber das würde zu viel Zeit kosten, deswegen bleibe ich dabei. Die Erfindungen und Erkenntnisse von Frauen treten in unserer Allgemeinbildung aber gar nicht auf, denn sie werden ignoriert, übergangen und sogar gestohlen. Dieses systematische Übergehen wird übrigens als Matilda-Effekt bezeichnet. Männer sind in der Wissenschaft immer noch überproportional vertreten. Nur 25% der Forschenden sind weiblich. Bei Erfindungsmeldungen, also Patenten, liegt der Anteil sogar nur bei etwa 8%. Und dieser Gender Gap kommt nicht aus dem Nichts. Dass Frauen überhaupt in Bildung und Forschung teilnehmen dürfen, ist eine Entwicklung, die noch sehr jung ist. In Deutschland durften Frauen theoretisch seit 1900 studieren. Mit der praktischen Umsetzung hat es dann doch noch einige Jahrzehnte und widerwillige Männers gedauert. Aber selbst heute, 125 Jahre später, ist das Feld immer noch durch Männer dominiert. Männer erfinden für Männer. Männer schreiben für Männer. Männer fördern Männer. Und Männer bewerten die Arbeiten von Frauen anders als die von Männern. Die Annahme, Frauen fehle das Talent, wurde irgendwann abgelöst durch Frauen fehle das Interesse an Technik und Wissenschaft. Dabei ist mittlerweile klar, dass Frauen genauso interessiert sind und innovativ denken. Dass wir sie in der Vergangenheit nicht sehen, liegt nur daran, dass ihre Erfindungen und Entdeckungen Männern zugeschrieben wurden oder von ihnen geklaut. Deswegen ist mein Bildungsauftrag heute, euch die Frauen hinter der Erfindung bzw. Entdeckung vorzustellen. Und wir fangen ganz klein an mit Nobelpreisen, die an Männer für die Arbeit ihrer weiblichen Kolleginnen vergeben wurden. Ganz klein.
Ganz klein. Tiny, tiny.
Teeny, tiny. Da ist zum Beispiel der Nobelpreis für Chemie 1945, der an einen Mann vergeben wurde. Ich werde übrigens aktiv nicht die Namen der Männer nennen, die diese Preise bekommen haben, und nur die Frauen in den Vordergrund rücken, damit diese Namen nicht ins Gedächtnis gerufen werden können, sondern die Namen der Frauen ein bisschen mehr hängen bleiben. Der Nobelpreis für Chemie 1945 war für die Entdeckung der Kernspaltung. Dabei wurde ignoriert, dass die Entdeckung einzig und allein auf den Forschungsergebnissen seiner Kollegin, der Physikerin Lise Meitner, beruhen. Mit Blick auf die Korrespondenz zwischen Lise Meitner und ihrem Kollegen wird rückblickend klar, der Typ hatte keine Ahnung, was er da macht. Und trotzdem bekam er den Nobelpreis. Lise Meitner wurde in ihrem Leben übrigens 48 Mal für den Nobelpreis nominiert, hat ihn kein einziges Mal gewonnen und auch immer gegen Männer verloren. Mit diesem Erlebnis ist Lise Meitner aber nicht allein. Die Astrophysikerin Jocelyn Bell Burnell entdeckte 1967 Pulsare. Das sind rotierende Neutronensterne, deren Rotationsachse nicht mit der Magnetfeldachse übereinstimmt, wodurch ihre Strahlung pulsierend erscheint. Den Nobelpreis für Physik für diese Entdeckung erhielt dann ein paar Jahre später nicht Jocelyn, sondern ihr Doktorvater. Oft bekamen Ehemänner, Kollegen oder Doktorväter die Anerkennung für die Arbeit ihrer KollegInnen und Frauen. Manchmal aber auch durch Diebstahl, wie bei Rosalind Franklin, die 1953 mit dem legendären Foto 51 das erste Mal den DNA-Doppelhelix abbilden konnte. Einer ihrer Kollegen leitete das Bild an eine andere Forschungsgruppe weiter, die sich auch davor schon mit komischen Fragen in Rosalinds Entdeckung einschleichen wollten. Die beiden Männer erhielten schließlich den Nobelpreis. In ihrem Artikel danken sie Rosalind Franklin für ihre Anregung. Ein wissenschaftlicher Schlag ins Gesicht. Einen ähnlichen Widerstand erlebte auch Ada Lovelace. Die 1815 geborene britische Aristokratin war ihrer Zeit weit voraus. Sie liebte Mathematik und begann mit nur 17 Jahren die erste Computersprache für die damals konzipierten Rechenmaschinen zu entwickeln. Sie schrieb den ersten Code für so eine Rechenmaschine, um damit Informationen mathematisch zu übersetzen. Aber die sie umgebenden Männer verstanden nicht, was Ada Lovelace für einen innovativen Ansatz hatte. Ihr wurde Hysterie und eine hüpfende Gebärmutter unterstellt und ihre Erfindung wurde ignoriert.
Eine hüpfende Gebärmutter.
Mhm, war das Standard.
Also, dass die sich nicht lächerlich vorkommen. Und ja, sowas nennt sich Wissenschaftler, das kann man sich echt nicht mehr ausdenken.
Ja, ja, dieses ganze Hysterie-Zeitalter in den, ich glaube, das war tatsächlich das 19. Jahrhundert so ziemlich, das war wild, was da für Diagnosen gestellt wurden. Also Diagnosen in Gänsefüßchen, weil das einfach absoluter Humbug war. Aber immerhin wurde so der Vibrator erfunden.
Bei Gott.
Aber apropos Computerprogrammiersprachen. Eine der ersten tatsächlich umgesetzten Programmiersprachen wurde von der Informatikerin Dr. Grace Murray Hopper geschrieben. Den Ruhm dafür hat ihr Kollege eingefahren. Frauen wurden und werden systematisch ignoriert, klein gehalten und bestohlen. Denn unser Verständnis von Wissenschaft ist immer noch geprägt von der Great Man Theory. Die Idee, dass die Geschichte hauptsächlich von einzelnen Personen, und das überwiegend durch Männer, geprägt wird. Durch diese Great Man Theory entsteht der Eindruck, dass die großen Entdeckungen und Erfindungen von Männern gemacht wurden. Nicht umsonst hört man bei Themen rund um die finanzielle und romantische Unabhängigkeit von Frauen den Satz: Wo wärt ihr denn heute ohne Männer? Die ganz ehrliche Antwort auf diese Hypothese ist: Wahrscheinlich in einer besseren Welt. Aber Hypothesen sind und bleiben Hypothesen. Und wir leben eben in einer Realität, in der wir uns nicht in Utopien verlieren, sondern um die Verbesserung des Status quo kümmern sollten. Wie Frauen in der Wissenschaft betrachtet und gewürdigt werden, hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Glück etwas gebessert. Etwas. Nobelpreisgewinner sind immer noch überwiegend weiß und cis-männlich. Vor allem in Naturwissenschaften und Technik. Und auch bei der Zitation gibt es noch einen Gender Gap. Es werden überproportional männliche Forschende zitiert. Die Arbeit der männlichen Kollegen wird eben ernster genommen. Es muss sich also noch einiges ändern, damit der Gender Bias aus unserem Alltag und der Wissenschaft verschwinden kann.
Ich finde es immer wieder beachtlich, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Männer Frauen ihr Wissen geklaut und für ihr eigenes ausgegeben haben.
Mhm, ja, und das ist ja auch nicht nur in der Wissenschaft so, das ist ja auch in der Lyrik so, also Romane, die veröffentlicht wurden, wurden ganz oft durch Männer veröffentlicht, obwohl ihre Frauen die geschrieben haben und solche Sachen. Also das kann man schon auf eigentlich alle Bereiche des Lebens übertragen, dass das so gemacht wurde, ganz systematisch.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber das Thema war jetzt natürlich Wissenschaft. Mhm. Und ich finde das einfach immer wieder auch erschreckend, wie viele Fälle es gibt. Und ich bin natürlich total froh darüber, dass nach und nach immer mehr solcher Fälle bekannt werden und da auch mehr drüber geredet wird und das eben aufgedeckt wird. Weil ich finde, das ist so das Mindeste, was man für diese Frauen und ihren krassen wissenschaftlichen Verdienst machen kann. Das anzuerkennen und auch darauf zu bestehen, dass beispielsweise das in Geschichtsbüchern oder generell in Literatur einfach entsprechend abgeändert wird.
Ja.
Also ich finde tatsächlich auch mit dem ganz klaren Verweis, wer das erfunden hat, nämlich Frau XY, und dann auch ganz klar zu benennen, dass die Männer XY dieses Wissen als ihr eigenes ausgegeben und dafür dann Preise bekommen haben und das eben zu Unrecht. Also, dass das auch eingeordnet wird, warum das in Büchern unterschiedlich steht.
Ich finde es auch ganz krass, dass in dem sehr populären Fall von Rosalind Franklin, die Frau, die den DNA-Doppelhelix entdeckt hat, da auch ganz oft nicht klargestellt wird, dass die ihre Ergebnisse gestohlen haben. Dass das gestohlen wurde. Da wird halt nur gesagt, ja, der und der, die haben dann einen Artikel dazu veröffentlicht und die haben dann den Nobelpreis gewonnen, aber eigentlich war sie vorher da. Und ich denke mir so, nein, sie war nicht nur vorher da, sie hat das auch, diesen Doppelhelix entdeckt und eine Methode entwickelt, um den nachweisen zu können, und sie haben das von ihr gestohlen.
Ja, und wenn ich mich recht erinnere, ich habe da neulich auch was dazu gelesen, war das auch so, dass sie noch eine Korrespondenz da irgendwie hatte, weil die noch irgendwelche Fragen dazu haben und die haben quasi das Wissen, was sie durch diese Korrespondenz noch quasi unbeabsichtigt offengelegt hat, weil ich gehe davon aus, sie ist davon ausgegangen, dass da jemand wirklich Interesse an ihrer Forschung hat und nicht, dass da jemand ist, der das als sein eigenes Wissen und seine eigene Forschung ausgibt, hat sie das natürlich beantwortet. Und somit haben die quasi noch ihre offenen Fragen und ihre Wissenslücken damit gefüttert, weil wenn du Sachen natürlich nicht selber herausgefunden und erforscht hast, wie willst du das dann auch niederschreiben und für andere plausibel machen, wie du auf diese Ergebnisse gekommen bist oder wie du das geschafft hast.
Ja.
Ich bin der Meinung, das war in ihrem Fall, wo es eben nochmal so eine Korrespondenz hin und her gab und die daraus eben ihre letzten Fragen beantwortet haben und dann eben so ein Paper veröffentlicht haben und daraufhin als Entdecker oder Erfinder galten und in Konsequenz daraus eben diesen Preis bekommen haben.
Ja, ich habe auch mal einen Podcast über sie gehört und die Korrespondenz hat da vorher schon stattgefunden, weil die beiden geahnt haben, dass Rosalind bald einen Durchbruch haben wird anhand der Gespräche, die hatten. Also es war immer so unter dem Vorwand von wissenschaftlichem Austausch, was ja eigentlich ein sehr guter Austausch ist, aber sie haben einfach nur die ganze Zeit rausfinden wollen, was sie macht, um es selbst reproduzieren zu können, haben es aber selbst nicht geschafft. Und dann hat sie es geschafft und die haben das spitz gekriegt durch eben Rosalinds Kollegen und der hat dann das Bild gestohlen und an die beiden weitergegeben.
Ja, und dann muss man halt auch mal sagen, ich finde, meiner Meinung nach sollte es auch möglich sein, nachträglich solchen Personen diesen Preis wieder abzuerkennen.
Ich weiß gar nicht, ob das gemacht wurde, ob das möglich ist und wie das, wenn dann durchgeführt
ja,
wird.
Ja, also das weiß ich auch nicht, ob das möglich ist, aber wenn das bisher noch nicht passiert ist, dann wäre das auf jeden Fall mein sehr dringlicher Wunsch, dass das bitte vollzogen wird, weil ich finde, den haben sie sich weder verdient und selbst wenn sie mal angenommen, ne, das veröffentlicht hätten etc. und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man gesagt hätte, ihr verdient dafür irgendeinen krassen Preis, hätte man aus Anstand sagen müssen, es tut mir leid, aber das ist halt nicht mein Verdienst. Ich habe zwar hierzu etwas publiziert, aber das ist nicht mein Wissen und das ist nicht meine Forschung. Wie war das nochmal mit sogenannten Ehrenmännern?
Oh, die gibt's nicht. Also ich arbeite ja in Teilen auch in einem wissenschaftlichen Feld und im Forschungsfeld und ich kann dir sagen, wissenschaftlicher Anstand, der existiert bei einigen einfach nicht. Das ist immer noch so.
Das ist einfach nur unterste Schublade, finde ich.
Ja.
Ich würde aufgrund des schlechten Gewissens irgendwie gar nicht einschlafen können. Ich hätte immer Angst, dass das irgendwann auffliegt. Und surprise, es ist aufgeflogen. Und ich finde das viel beschämender, als einfach zu sagen, hey, sorry, Leute, danke für die Lorbeeren, aber die gebühren halt einfach nicht mir. Mhm. Und das hat für mich auch was damit zu tun, Größe zu zeigen.
Ja.
Also, nee, eigentlich hat es überhaupt gar nichts damit zu tun, Größe zu zeigen. Weil das ist das übelste Bare Minimum.
Ja.
What the fuck einfach, was rede ich hier schon wieder?
Ja, so Fehler eingestehen und so. Es gibt in der Wissenschaft einen Spruch und den gibt es nicht umsonst. Ich glaube, keine Ergebnisse, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich glaube, der erklärt alles, was er erklären soll.
Ja, aber es geht ja nicht mal unbedingt darum, dass die Sachen gefälscht sind, sondern es geht ja darum, dass die Sachen sind ja richtig, aber sie sind eben nicht von dieser Person. Und das ist das, was mich daran so stört.
Ja, aber das spricht ja auch für so eine generelle Unehrlichkeit im wissenschaftlichen Kontext, die halt so gang und gäbe ist.
Ja, also das ist natürlich auch überhaupt keine wertschätzende und transparente und wohlwollende Haltung, die man da als Wissenschaftlerin auch anderen gegenüber an den Tag legt.
Mhm, ja, übrigens, was diesen Zitationsgap angeht, also dass Männer häufiger, also die Veröffentlichungen von Männern häufiger zitiert werden als die von Frauen, das passiert auch durch Frauen. Also egal, ob du jetzt als Mann oder Frau ein neues Paper schreibst und andere wissenschaftliche Arbeiten zitierst, die suchen alle überwiegend Arbeiten beziehungsweise verwenden überwiegend Arbeiten, die von Männern geschrieben wurden. Und das ist halt so dieser Glaubwürdigkeitsbias oder dieser Kompetenzbias, der dann auch herrscht, dass wenn da so ein männlich gelesener Name steht, dass die Kompetenz des Autors einfach viel höher eingeschätzt wird, als wenn da ein weiblicher Name steht. Und ich habe da beim Lesen gemerkt, dass es für mich, wenn es so um Studien, die geschlechtsspezifisch sind oder die sich mit sozialen Fragen beschäftigen, geht, dass ich da den Bias andersrum habe.
Ja, also bei bestimmten Themen auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe gerade so überlegt, als ich noch so wissenschaftliche Arbeiten geschrieben habe, muss ich ehrlich gestehen, habe ich überhaupt nicht auf Namen von AutorInnen geachtet. Gar nicht, null.
Mhm. Ich achte da auch nicht so drauf, weil der Inhalt soll halt gut sein und nicht.
Genau. Ja, also das ist für mich überhaupt gar nicht ausschlaggebend. Aber ich glaube, dass das in dem Bereich für soziale Arbeit vielleicht auch wirklich nochmal ganz anders funktioniert als im Wissenschaftsbereich.
Ja, voll. Also mir fallen Namen dann nur auf, wenn ich merke, dass der unterbewusst immer und immer wieder auftaucht. Also wenn es eine Person ist, die viele Veröffentlichungen zu demselben Thema hat. Dann irgendwann fällt es mir auf.
Ja, also das gibt es in der sozialen Arbeit natürlich auch. Mm. Also ne, Schulz von Thun und Niklas Luhmann und so weiter und so fort, um da jetzt nur so ein paar zu nennen.
Ja,
ich glaube, in der sozialen Arbeit gibt es auch einfach, wenn man sich bestimmte Theorien und so weiter anguckt, gibt es einfach auch mehr Frauen oder Flinter, die Sachen veröffentlicht haben.
Mhm.
Und wie du ja vorhin auch gesagt hast, in diesen sehr wissenschaftlichen, also auch naturwissenschaftlichen, Physik, Chemie, was weiß ich, Biologie-Sachen, gibt es vielleicht auch einfach mehr Männer, also mehr Literatur, die diesen Stempel von männlicher Autor haben, weil du ja auch gesagt hast, ne, es wurde ja viel auch publiziert von Frauen dann über die Ehemänner beispielsweise, mhm, oder von Doktorvätern, also wo zwar Dr. XY draufsteht, aber eigentlich gar nicht Dr. XY drin ist inhaltlich.
Ja.
Und das heißt, der wird halt immer wieder zitiert und als Quelle genutzt.
Ja, das Ding ist auch, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, glaube ich, in wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt es so ein Publikationsindex, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Du hast halt AutorInnen für eine Veröffentlichung, ein Paper. Du hast immer Erstautor und dann Zweit und danach noch welche. Und je öfter du ErstautorIn bist, desto besser ist dieser Index für dich.
Mhm.
Das rechnet sich dann, ich verstehe die Rechnung auch nicht so ganz, habe ich jetzt noch nicht so tief reingeschaut. Aber das wird dann besser gewertet und dann wird das wahrscheinlich vom Algorithmus auch schneller vorgeschlagen, wenn man auf so wissenschaftlichen Paperseiten danach sucht. Und Frauen wurden da in der Vergangenheit auch systematisch rausgelassen, also dass sie nicht mal eine Zweitautorinnenschaft bekommen haben, sondern dann irgendwie nur in den Acknowledgements, also der Danksagung, irgendwie mal aufgetaucht sind. So wie Rosalind Franklin halt, so danke für deine Anregung. War nett, dass wir uns mal unterhalten haben. Obwohl die einen sehr, sehr großen Anteil daran hatten. Genau, deswegen wird es gerade in den MINT-Fächern, also in den naturwissenschaftlichen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik ist es ja, immer noch ein sehr, sehr großer Anteil von Veröffentlichungen mit einem männlichen Erstautor sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe ja auch die Zahlen rausgesucht. 25% der Forschenden sind weiblich. Das heißt, es auch allein durch die Anstellungsverhältnisse ist da einfach schon mehr durch Männer publiziert. Und da jetzt das Gegengewicht zu schaffen, indem man eben mehr Frauen in die Forschung auch bekommt und das klingt immer so blöd, aber es attraktiver macht, das heißt, dass die Umgebung im Forschungsbereich nicht so schlimm ist, dass Frauen da direkt keinen Bock drauf haben, weil der Leistungsdruck ist teilweise extrem hoch. Und eben als weiblich sozialisierte Person, die dann eventuell auch wirklich einen Familienwunsch hat und Kinder bekommen möchte etc., wird es einem da auch nicht so leicht gemacht. Und gerade in so männerdominierten Feldern merkt man die Misogynie schon doll. Also ich bin in meiner beruflichen Laufbahn schon so einigen alten, weißen Cis-Männern, die sich Professoren nennen, begegnet, die einfach nur
Arschlöcher sind.
Ja,
Also
die haben so eine misogyne Dreckscheiße von sich gegeben, wo es halt darum ging, ja, Frauen wollen ja gar nicht, die haben ja gar kein Interesse. Wir müssen die Uni jetzt nicht attraktiver für Frauen machen. Aber die Statistiken zeigen was anderes. Wenn man früh Kinder anders sozialisiert und eben das Interesse offen lässt für auch MINT-Fächer, dann gleicht sich das an. Es wird wahrscheinlich nicht 50-50 werden, aber es sind eben mehr als 25%. Und das kommt in den Unis nicht an. Und die haben da auch keinen Bock drauf. Die wollen ihr System nicht ändern.
Na, wer hätte das gedacht? Was eine Überraschung. Ja, ich glaube, in der sozialen Arbeit oder in den ganzen Bezugssachen ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber vom Gefühl her würde ich denken, dass das etwas ausgewogener ist. Also, ne, ich sag nicht, dass das jetzt super geil die Top ist, aber alleine schon der Hintergrund, dass natürlich in so Care-Berufen, die waren ja sehr frauendominiert. Ne? Also FrauenrechtlerInnen, die dafür gekämpft haben, dass Frauen Flinter Ausbildung machen können. Das waren eben solche Berufe wie Kindergärtnerin, alles Mögliche im sozialen Bereich, Pflege, die dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel auch ErzieherIn ein professionalisierter Beruf wird mit einer Ausbildung. Und die haben natürlich auch Werke darüber geschrieben. Und Henriette Goldschmidt beispielsweise, Alice Salomon, um jetzt zwei zu nennen, die da krass das vorangetrieben haben. Und die haben natürlich auch Sachen niedergeschrieben und Werke geschrieben. Das heißt, da ist der Einfluss von Frauen auf jeden Fall schon viel, viel früher auch da gewesen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es in der sozialen Arbeit und den Bezugstexten, die man so hat und den wissenschaftlichen Arbeiten durchaus ein bisschen besser als 25% ist.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber wenn es um die hohen Wissenschaften geht, wo man ganz, ganz doll klug sein soll, so wie halt Physik und Maschinenbau, was ich basically studiert habe oder keine Ahnung, da haben die Männer sich auch richtig dolle. Das ist halt auch so ein Rumgegockel. Also, ist auch richtig lächerlich. Wenn man dann aber in so Hybridstudiengänge geht, also ich war in einem Hybridstudiengang, der war zwischen Maschinenbau und Medizin. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da war die Aufteilung anders. Da war es dann so 50-50. Weil das war ja wieder okay, dass mehr Frauen das studieren oder mehr Frauen das studieren wollen, weil das halt so eine starke Anlehnung an Medizin hatte. So. Und das gibt es halt eben auch bei Umweltwissenschaften und Lebensmittelwissenschaften, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt, etc. Das sind halt Studiengänge, die sind irgendwie neuer und dadurch ist da der Gender Gap nicht so hoch.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Aber in den alten, klassischen, vor allem technischen Studiengängen, gerade so Informatik und Elektrotechnik, da hast du unter 30 Studierenden vielleicht eine Frau.
Ja, und da hätte ich ja auch keinen Bock drauf. Selbst wenn ich eine Affinität für Naturwissenschaften oder MINT-Fächer hätte, hätte ich keinen Bock darauf, mir diesen männerdominierten Scheiß zu geben und in so ein Feld zu gehen, wo ich wahrscheinlich primär gar nicht mit meiner Forschung und meinem Kram beschäftigt bin, sondern einfach nur, wie ich möglichst gut und irgendwie für mich auch mit wenig Konflikten durch dieses scheiß Studium komme und in dieses System mich halbwegs einfügen kann, so sehr mich dieses System auch ankotzen würde. Aber das ist halt leider, wenn du nicht gewillt bist, dich da auch ein Stück weit zumindest den Regeln, ich will nicht sagen zu beugen, aber
anzupassen.
Du musst dich schon irgendwie auch arrangieren. Und ich wünschte, es wäre halt nicht so.
Ja, das wünschte ich auch.
Ja, aber Fakt ist halt wahrscheinlich, wenn du da irgendwie halbwegs gut durchkommen willst, ja. Ich würde auch sagen, ey, scheiß auf die alle und man zieht's durch. Aber das ist halt schon an dem Punkt gar nicht möglich, dass man ja, wie du schon gesagt hast, ja dann auch immer ProfessorInnen bzw. Professorinnen hat. Irgendwelche Typen, die einem vielleicht auch bestimmte Projekte stellen, wie auch immer, zuweisen. Und wenn du da halt immer wieder die Arschkarte hast, weil die wollen halt dann vielleicht nicht hier die Nervige mit dem hüpfenden Uterus haben, sondern irgendeinen total versierten Rationalen. Und talentierten jungen Mann. Das ist doch scheiße.
Ja.
Deswegen kann ich auch verstehen, dass Frauen vielleicht einfach gar keinen Bock haben, in so einen Studiengang zu gehen, weil dann können die von mir aus da alle ihren Kack machen. So, und ja. Können sich die ganze Zeit selbst beweihräuchern.
Ja, dadurch, dass ich diesen Hybridstudiengang belegt habe, bin ich eigentlich sehr smooth da durchgesegelt. Gab halt gerade, was den Maschinenbauanteil anging, hier und da auch richtig komische Leute, also auch Professoren. Ich bin sehr anpassungsfähig und meine Bewältigungsstrategie ist mich aufregen und drüber lachen. Und dann war es das. Ja, ich glaube, so in einem anderen Setting oder in einem Studiengang, in dem das viel mehr vorgekommen und aufgefallen wäre, weiß ich auch nicht, ob ich da durchgekommen wäre.
Ja, ich habe das neulich irgendwie gelesen, oder hatten wir das nicht auch schon mal im Podcast, dass es ja manchmal auch schon reicht in so einer Gruppe von Männern, wenn nur eine einzige Frau noch zusätzlich anwesend ist, dass man sich als Frau, als Flinter nicht so alleine fühlt, dass das schon ganz viel ausmacht mit einem. Genau, das hatten wir auch schon mal. Weil ich stelle mir halt gerade vor, du bist da irgendwie als einzige Frau, Flinter oder halt nicht cis-männlich gelesene Person in diesem Studiengang, der komplett Männer besetzt ist. Also was man sich da aussetzen muss, auch wahrscheinlich an Misogynie, an Sexismus, in so Feldern, wo das reine Männerdomänen sind, wie man so schön sagt, kommst du um sowas wahrscheinlich nicht drum rum. Und nein, das soll jetzt nicht heißen, dass die alle sexistische, misogyne Arschlöcher sind, aber so eine Gruppendynamik macht eben auch was mit einem.
Ja, und du legst ja nicht deine Sozialisation komplett ab, nur weil du sagst, du findest das kacke.
Genau. Und ich glaube, das ist halt auch für manche anderen total schwer und auch Männer werden darunter leiden, aber auch die werden sich irgendwie mit Sicherheit ein Stück weit anpassen. Ja, ich hoffe einfach nur, dass wirklich in Zukunft, dass Unis verstehen, warum das so wichtig ist, diese Systeme zu ändern und die Rahmenbedingungen zu ändern, damit es eben auch für andere und nicht nur Männer attraktiv ist und man dadurch eben auch Studiengänge hat, die eben nicht so gefühlt männerdominiert oder fast rein männlich wahrscheinlich sind. Das fände ich halt total schön, weil ich glaube, dass ja, da draußen einfach ganz viele Menschen sind, die bestimmt Bock darauf hätten und ganz viele tolle Sachen dazu beizutragen haben. Und das fände ich halt mega gut, wenn die nicht abgeschreckt davon wären, nur weil die Rahmenbedingungen eben irgendwie auf Männer ausgelegt sind.
Das wäre auch total wichtig, weil, wie ich ganz am Anfang schon aufgezählt habe, ganz viele sehr essentielle Erfindungen waren durch Frauen.
Ja.
Das halbe Auto würde nicht existieren ohne Frauen. Da gibt es auch so eine Werbung von Ford, wo die gesagt haben, sie haben jetzt das Auto für Männer gemacht und da fehlt halt einfach alles. Genau. Wo wären wir in einer Welt ohne Männer? Ich denke, da könnt ihr euch alle eure eigene Utopie spinnen. Und mit der Frage gehen wir ins Wochenende.
Ja, dann. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Jalousie mit mir.
Ich lasse die Jealousy hinter mir.
Oh mein Gott.
auch richtig gut.
Und wir hören uns dann, also ihr hört uns nächste Woche. Und bis dahin, habt eine gute Zeit.
Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.